ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR 1 Leute, und ich begrüße heute eine Frau, die seit über 30 Jahren vor der Kamera steht und weit über 80 Filme gemacht hat. Sie hat mitgespielt, zum Beispiel bei Rosamunde Pilcher, Tatort oder der Schwarzwaldklinik. Aber nicht nur das, sie steht auch auf der Theaterbühne und ist außerdem noch Moderatorin und Filmproduzentin. Herzlich willkommen, Eva Habermann. Hallo.
Hallo, Katja.
Schön, dass du zu uns nach Mainz gekommen bist. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Mhm. Und eine Sache, die du auch noch machst, habe ich unterschlagen. Du bist nämlich jetzt auch Buchautorin.
Ja.
Du hast mit deiner Freundin, der Speakerin Ida von Wegen, ein Buch über Lampenfieber geschrieben. Jetzt ist natürlich die naheliegende Frage, wenn jemand seit über 30 Jahren auf der Bühne steht und vor der Kamera, ist Lampenfieber überhaupt noch für dich selbst ein Thema?
Ja, klar. Lampenfieber ist, glaube ich, immer das Thema, wenn du etwas Neues machst oder etwas machst, wo du nicht genau weißt, was kommt. Zum Beispiel jetzt bin ich etwas aufgeregt, weil du weißt, was du mich fragen wirst und ich weiß es nicht. Und immer wenn du nicht weißt, was gleich kommt, dann ist der Körper so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung. Aber das ist auch gut so, weil dann kannst du eine bessere Leistung erbringen, wenn du so, als wenn du hier so verschlafen in der Ecke hängst. Deswegen Lampenfieber gehört dazu. Und im gewissen Maß ist es auch wirklich hilfreich, wenn es zu stark wird, dass es dich lähmt, weil du einfach das Gefühl hast, ich kann gar nichts und kommen ja diese ganzen blöden Gedanken dann dazu, dann ist es schlimm. Aber genau darum geht das Buch, wie man besser mit Lampenfieber umgeht und es nutzt als Kraft.
Und vor unserer Sendung, was ist die letzte Lampenfieber-Erinnerung von dir?
Ich hatte neulich ein Casting für einen amerikanischen Film und da war ich aufgeregt, obwohl der Regisseur nicht im Zimmer war, obwohl niemand dabei war. Ich war also in unserer Produktionsfirma mit meinem Freund zusammen und habe mit einer Kamera das aufgenommen. Trotzdem war ich aufgeregt, weil es mir wichtig war.
Aber das war nicht, weil du auf Englisch sprechen musstest oder
nee,
so?
Nee, nur weil es ein Casting ist und weil ich so wahnsinnig gerne da mitspielen würde, weil da auch ein sehr namhafter Schauspieler dabei ist, der ganz toll ist. Aber ich darf das alles nicht verraten, weil das Casting ja gerade erst war.
Also wir drücken die Daumen, dass es gut ausgeht, auf jeden Fall.
Ja.
Wir werden gleich noch intensiver über das Thema Lampenfieber sprechen. Lass uns aber erstmal eine kleine Kennenlernrunde machen. Mhm. Natürlich kennen dich viele unserer Hörerinnen und Hörer, weil du eben oft in Filmen zu sehen bist. Aber wir wollen ja auch den Menschen hinter dem bekannten Namen ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe jetzt ein paar Satzanfänge gebildet und würde dich bitten, die zu ergänzen, okay?
Mhm.
Das Tolle daran, Schauspielerin zu sein, ist,
dass du in alle möglichen Rollen schlüpfen darfst und auch so mehr über Menschen und Psychologie an sich lernst.
Was mich an meinem Beruf manchmal nervt, ist
das ewige Warten und das Abhängigsein von anderen, ob die mich jetzt passend finden für eine Rolle oder nicht. Diese große Abhängigkeit nervt mich als Schauspielerin.
Am wichtigsten in meinem Leben ist mir,
dass es mir gelingt, Freude weiterzugeben und dass ich auch Menschen, also auch in meinem Job als Schauspielerin, jemand bin, mit dem sich andere identifizieren können. Also in dem Sinn ist es mir wichtig, ehrlich zu sein.
Drei Eigenschaften, die mich charakterisieren, sind?
Also wenn du meine Freundin fragst, würden sie sagen, ich bin herzlich, willensstark und ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht, ob verrückt eine Eigenschaft ist. Ich selber würde sagen, ich bin willensstark, ja, ich bin herzlich und ich denke vielleicht ein bisschen out of the box. Was mich aber tatsächlich ausmacht auch, ist, dass ich sehr chaotisch bin. Ich bin chaotisch,
ich auch.
Aber ich finde mich in meinem Chaos zurecht.
Ich kenne das, aber andere schütteln dann den Kopf, ne?
Ja, die denken, wie kann man hier irgendwas finden auf deinem Schreibtisch?
Wenn ich einen Tag lang unentdeckt in die Haut einer anderen Person schlüpfen dürfte, wäre ich gerne.
Oh, das ist wirklich spannend. Also es muss eine jetzige, lebende Person sein.
Nein, es kann auch eine historische Figur sein.
Oh, ich wäre gerne für einen Tag Olympe de Gouges.
Warum?
Die kennt man nicht.
Nee,
kennst du die?
Sagen, ich weiß
Olympe
nicht,
de Gouges ist eine französische Frauenrechtlerin, die schon damals vor der Revolution eben Rechte aufgestellt hat, dass Frauen und Männer gleich sind. Und die hat auch Theaterstücke
geschrieben. Also vor der Französischen Revolution,
ja,
oder?
Genau,
okay.
Vor der Französischen Revolution. Und die hat auch Theaterstücke geschrieben, die dann auch verboten wurden, wo sie eben Rassismus anprangert. Also sie war weit ihrer Zeit voraus, wurde dann leider auch nach der Französischen Revolution geköpft, weil sie eben zu der High Society gehörte als Künstlerin. Aber das ist eine wirklich tolle, spannende Frau gewesen.
Okay.
Olympe de Gouges.
Ich kann mich ärgern über...
Ich kann mich wahnsinnig ärgern über Ungerechtigkeit. Ich reg mich auf. Also auch gar nicht mal so bei mir, sondern eher bei anderen. Wenn andere ungerecht behandelt werden, dann muss ich mich echt zurückhalten, dass ich nicht einschreite, weil ich dann oft eigentlich den Ärger abbekomme.
Hm.
Also ich habe total Antennen für, wenn was ungerecht ist. Das nervt mich. Werde ich richtig wütend.
Man merkt's. Man sieht's ja richtig an.
Ja, ist so.
Ich bewundere...
Das wechselt sich auch so ein bisschen ab. Ich muss jetzt kurz nachdenken. Wen bewundere ich? Ganz einfach. Ich bewundere Barbara Schöneberger. Ich war neulich bei ihr in der Sendung mit den Waffeln einer Frau. Und die ist wirklich so eine starke, so eine tolle, natürliche Frau und hat so viel Kraft und hat überhaupt keine Angst, diese Kraft zu zeigen.
Du wirst öfters mit ihr verwechselt, ne?
Ich wurde öfters mit ihr verwechselt, zur Zeit nicht. Als ich so ein bisschen molliger war, so da wurde ich eher mit ihr verwechselt, aber vielleicht auch, weil ich so eine recht quirlige Art habe. Etwas bitter war, es hat sich mit mir jemand 5 Minuten unterhalten auf einer Veranstaltung, um dann rauszufinden, dass ich nicht Barbara Schöneberger bin, worauf sein Interesse sofort sehr sank, weil er wollte mich gewinnen für eine Charity-Veranstaltung und er wollte Barbara Schöneberger, mich wollte er wohl nicht.
Boah, wie gemein. Aber hätte ja auch umgekehrt sein können.
Hätte auch umgekehrt sein können, aber ich fand das lustig, dass jemand sich 5 Minuten mit mir unterhält, um dann festzustellen, dass ich es nicht bin.
Wenn ich einem Kind einen Rat mit auf den Lebensweg geben sollte, wäre es der folgende.
Du stellst ja Fragen heute.
Ja, ist doch spannend.
Ich würde dem Kind sagen, egal was passiert, es geht gut aus. Du kommst dadurch und du wirst immer wieder auf die Füße kommen und aufstehen. Es passieren schlimme Dinge im Leben, aber ein Jahr später wirst du sie nicht mehr als so schlimm empfinden. Ich muss ganz kurz noch was dazu sagen, weil ich hatte früher immer gedacht, wenn ich Liebeskummer hatte, ich würde bis zum Rest meines Lebens immer an diesen Mann denken. Spätestens ein Jahr später habe ich null an den gedacht und 10 Jahre später wusste ich noch nicht mal mehr, wie der heißt. Also das heißt,
okay.
Kummer geht vorbei und Zeit heilt Wunden.
Und das ist ja sehr tröstlich, finde ich,
ja,
wenn man das einmal erfahren
wirklich.
Hat für alle
Egal,
weiteren Egal,
auch sogar mit meinen Eltern, die verstorben sind. Es war ganz, ganz schlimm, aber es kommt dann nach einiger Zeit so eine Akzeptanz und der Schmerz verändert sich. Es ist natürlich traurig, dass sie nicht mehr leben, aber dieses etwas akzeptieren können hilft sehr.
Ich mache noch einen letzten Satz anfangen. Ich finde, wir sollten Lampenfieber lieben lernen, weil...
Wir sollten Lampenfieber lieben lernen, weil es was ganz Schönes ist und was ganz Beflügelndes. Stell dir ein erstes Date vor ohne Lampenfieber. Das wäre doch sehr schade.
Ja,
so dieses Kribbeln im Bauch
braucht man auf jeden Fall, das
ja.
Stimmt. Lampenfieber lieben lernen ist auch der Titel deines Buches. Wie bist du oder wie seid ihr? Du hast es ja mit einer Freundin, mit Ida von Wegen zusammen geschrieben.
Ja.
Auf die Idee gekommen, ein Buch über Lampenfieber zu schreiben.
Ida und ich haben uns... ein halbes Jahr davor mal in einem Café darüber unterhalten. Sie hatte mich gefragt, Eva, hast du noch Lampenfieber? Gelacht, ich sagte, na klar. Und das hat sie sehr interessiert. Und da ich eben auch für unsere Firma, ich habe eine Filmproduktionsfirma, Phantomfilm, öfters am Set Kunden coache, weil wir auch viele so Corporate-Movies machen, also Filme für Firmen, um die zu promoten und oft Laien vor der Kamera haben. Und das, was einem guten Auftritt im Weg steht, ist das Lampenfieber, wenn es zu stark wird. Weil eigentlich jetzt beim Auftritt, du musst nichts Besonderes sein. Wenn du authentisch bist und du selbst bist, dann bist du auch vertrauenswürdig. Und aus dieser Tätigkeit als Coach am Set und eben in diesem Gespräch mit Ida hat sich das ergeben, dass wir gesagt haben, komm, wir schreiben was darüber. Das Thema ist so spannend und so vielfältig, dass wir ein Buch schreiben müssen. Es gibt viele Bücher über Lampenfieber, aber es gibt nur eins, wo eben auch, wir haben ja über 20 Prominente gefunden, die uns ihre Geschichten erzählt haben, was ihr schlimmstes Lampenfiebererlebnis war oder was sie dagegen tun. Und das unterscheidet uns maßgeblich von den anderen Lampenfieber.
So Harald Schmidt zum Beispiel,
genau,
Oliver Kalkofe, ja.
Und Regina Halmich, weil wir wollten eben auch zeigen, dass Lampenfieber was ganz Normales ist. Und wenn du Lampenfieber hast, dann musst du nicht denken, oh Gott, ich bin irgendwie ein Schwächling. Nein, es ist total normal.
Und man kann das ja in allen möglichen Situationen kriegen. Es geht ja jetzt nicht nur um Auftrittssituationen auf der Bühne oder vor der Kamera, sondern vor einer Prüfung zum Beispiel.
Vor einer Prüfung, vorm Wettkampf, vor immer wenn dir etwas wichtig ist, ist man aufgeregt. Also, und wenn die Gefahr besteht, dass man scheitern könnte und dass dann alle das sehen und einen halt irgendwie verhöhnen. Das sind ja immer diese Horrorgedanken, die man dann im Kopf hat. Was nicht passieren wird, die meisten Leute sind zu höflich, einen zu verhöhnen, auch wenn man irgendwie einen Auftritt komplett verkackt hat. Aber dennoch, wir wollen ein gutes Bild abgeben.
Und Lampenfieber kann ja in der Tat auch zu furchtbaren Situationen führen, muss man sagen. Also im schlimmsten Fall zu einem totalen Blackout. Du selbst hast mal einen mit 18 gehabt beim Auftritt in der Musikschule.
Es war, also ich habe in der Musikschule mit 5 Jahren Klangstäbe gelernt und Blockflöte. Und es gab dann eine ganz feierliche 25-Jahr-Feier von der Musikschule. Also ganz toller, großer Rahmen. Aber das Publikum, das bestand halt aus den Kindern, die da mitgemacht haben in der Musikschule oder mittlerweile erwachsen waren, und den Eltern. Und da, ich hatte das mit meiner Mutter geübt. Ich habe Marlene Dietrich gegeben. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Und mir ist bei der Probe ständig das Perlenhäubchen runtergefallen. Also es gab eine Sollbruchstelle bei dem Song. Und dann, als ich auf der Bühne stand, hatte ich auf einmal wirklich nur dieses Häubchen im Kopf. Und wenn du dich auf irgendwas anderes konzentrierst, dann passiert es sehr leicht, dass du alles vergisst, was du gerade machen wolltest.
Also du kanntest den Text plötzlich nicht mehr.
Ich kannte den Text plötzlich nicht mehr, aber mir ist was Gutes eingefallen in dem Moment. Ich habe nämlich gedacht, wie komme ich jetzt hier raus? Passiert da auch in der nächsten, also innerhalb von Sekunden. Dann habe ich so getan, als würde das Mikrofon nicht funktionieren. Ich habe also meine Lippen bewegt und habe dann getan, als würde es nicht gehen.
Dagegen klopfen,
das gab,
genau.
Nicht klopfen konnte ich ja nicht, nur draufklopfen, hätte man ja gemerkt,
ja, ja,
dass es geht.
Ja, ja.
So habe ich wesentliche Zeit geschunden, bis mir der Text wieder einfiel, weil dann der Techniker kam, an meinem Mikrofon rumbastelte, meinte, es geht doch und so weiter. Und ich so, Dankeschön. Und bis dahin hatte ich den Text dann wieder.
Oh, das muss in dem Moment aber auch erstmal einfallen.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin da sehr schnell.
Wobei, ich glaube, wenn man in so einer Situation sagen würde, boah, Leute, ich bin total aufgeregt, ich habe gerade meinen Text vergessen, ist es für die Zuschauer auch okay?
Ja, das wäre total okay, weil es ist nahbar und außerdem, wir reden hier von der Musikschule. Und ich stehe da nicht mit 18 und sage, ich bin eine professionelle Sängerin von Welt und deswegen kann ich das. Es ist ja, wir haben ja sehr viel Mitgefühl mit jemandem, alleine dafür, dass er den Mut hat, auf die Bühne
Wobei
zu gehen.
Wobei du, glaube ich, damals ja schon Pumuckl TV moderiert hast.
Ja,
in
ja,
der
also
ARD.
Ich war schon,
also du
in,
warst
der Öffentlichkeit,
schon
deswegen,
in der Öffentlichkeit, warst schon
ja,
bekannt. Ne?
Ja,
das
und
war
deswegen
dann schon nicht mehr so die ganz unbekannte Eva,
ja,
die da steht und eine Musikschülerin unter vielen ist.
Ja, ne? Dennoch war ich ja eine von vielen und es war ja nicht mein Hauptberuf zu singen.
Nee.
Aber mir war schon bewusst, dass irgendwie das Augenmerk auf mir liegt. Und meine Mutter saß auch im Publikum und war noch mal aufgeregter als ich. Und das hat mich richtig aufgeregt.
Oh Gott. Du beschreibst ja auch, wie andere Promis, wie gesagt, im Buch mit Lampenfieber umgehen. Ganz krass fand ich die Schilderung von Markus Majowski. Der war in einer extrem Überlastungssituation.
Ja.
Der hat damals 3 Theaterstücke gleichzeitig gespielt und ist dann einfach vor lauter Angst, dass ihm ein Text nicht einfällt, auf der Bühne ohnmächtig geworden.
Ja, ja, das macht das System. Ist ja auch ganz interessant beim Blackout. Blackout ist da, um deinen Kopf zu schützen. Das heißt, es macht das Gehirn selber. Das ist kurz mal, also ähnlich wie ein Computer, der dann in Standby-Modus geht, bevor das System kaputt geht, weil zu viel Stress und Aufregung gerade da ist, wird mal kurz alles lahmgelegt. Also Blackout hat auch eine Funktion.
Trotzdem ist es was, was man natürlich ungern erleben möchte.
Ja, natürlich möchte man es sehr, sehr ungern erleben. Und es passiert, also bei Markus war es eben so, er hat irgendwie 3 Stücke parallel gespielt, was ich mir unglaublich schwer vorstelle. Weil als Schauspieler ist es halt oft so, du musst die Brötchen backen, dann wenn sie gerade, also das Eisen schmieden, wenn es gerade heiß ist. Und du bist so froh, wenn du dann, boah, geil, ich bin gefragt, ich habe hier einen Auftritt und da. Aber wenn du es dann machst, merkst du erst, wie anstrengend es ist. Also der Wunsch, boah, ich will spielen, ist riesengroß, aber es dann umzusetzen, ist gar nicht so einfach.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Lass uns mal drüber sprechen, wie man gut mit Lampenfieber umgehen kann. Okay. Also Markus Majowski hat nach dem Erlebnis gesagt, ich mache nie wieder 3 Sachen parallel. Ich weiß jetzt, es ist zu viel für mich.
Ja.
Was ist denn deine persönliche Strategie, wenn du zum Beispiel vor einem Bühnenauftritt merkst, puh, ich bin aber nervös?
Es fängt schon ein bisschen vorher an. Ich sollte auf jeden Fall so gut vorbereitet sein, dass ich mir nicht vorwerfen kann, ich war faul und jetzt auf einmal muss ich irgendwas machen, was ich nicht kann. Also Vorbereitung gibt einem unglaubliche Sicherheit und eben auch ein bisschen Kontrolle zurück. Dann, wenn es unmittelbar vor der Situation ist, also dass ich gleich auftreten muss. Also was ich mache, ist, ich versuche mich wirklich abzulenken. Ich spiele dann auf meinem Handy irgendwie Candy Crush oder Tetris. Also wirklich, weil ich weiß, ich kann es und ich weiß, ich bin vorbereitet und ich habe es in den Proben x-mal gemacht. Jetzt ist es wichtig, mein Gehirn zu deeskalieren und da hilft es sehr, wenn du in den Spielmodus kommst. Also wirklich, dass du was anderes tust, dass du deinen Fokus woanders hinlegst. Und dann überrasche ich mich so ein bisschen, dann heißt es, Eva, du musst jetzt raus, dann habe ich nicht mehr die Zeit nachzudenken, weil das gefährlich ist am Lampenfieber, wenn du dir anfängst, einen Kopf zu machen und das dann immer weitergeht und du deine Gedanken nicht stoppen kannst. Also Meditation oder Entspannungstechniken helfen natürlich auch, nur mein Hirn ist so schlau, dass es dann irgendwie sagt so, das machst du jetzt nur, um mich zu beruhigen. Ich muss jetzt aber hier hochfahren, weil wir müssen gleich da raus und ganz toll sein. Deswegen, mir hilft es dann, diese Energie zu nehmen und in irgendwas anderes reinzulenken.
Was dich ablenkt.
Ja,
ne?
Das war zum Beispiel auch eine sehr schöne Anekdote von Eckart von Hirschhausen. Der hat geschrieben, dass er zu Tourneen, Theatertourneen, wenn er Vorträge hält und Auftritte macht, dass er immer eine Tischtennisplatte dabei hat. Dass er vor seinem Auftritt Tischtennis spielt. Weil du kannst nicht gleichzeitig Tischtennis spielen und aufgeregt sein oder die Horrorszenarien ausmalen.
Der häufigste Tipp, den ich in deinem Buch gelesen habe, der von Promis gegeben wurde, war wirklich vorher eine Atemübung zu machen.
Ja.
Also so 4 einzuatmen bis 4 zu zählen, den Atem 4 Takte zu halten und dann wieder 4-mal, also 4 Atemzüge auszuatmen.
Ja. Atmen ist extrem wichtig, aber auch, weil du deinen Fokus nicht mehr auf deine katastrophalen Gedanken lenkst, sondern auf dein Atmen. Und du kommst eben auch wieder bei dir selber an und du hast auch ein gewisses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Weil wenn du richtig Lampenfieber hast, hast du das Gefühl, dir entgleitet gerade alles. Und wenn ich es schaffe, irgendwie zumindest auf bestimmte Zahlen einzuatmen, Atem zu halten und wieder auszuatmen, dann habe ich A, ein Gefühl, dass ich wieder mich selber und auch meinen Körper unter Kontrolle habe und es beruhigt nachweislich die Nerven. Und zum Beispiel gähnen finde ich auch sehr gut. Mhm. Weil wenn du gähnst vorm Auftritt, trickst du dein Hirn ein bisschen aus, weil das Gehirn sieht, oh, die gähnt. Also scheint hier eigentlich alles nicht so wild zu sein. Weil gähnen kannst du dir nur leisten, wenn gerade nicht der Säbelzahntiger vor dir steht und dich anknurrt.
Also ich spiele Tennis. Was für mich ein super Tipp war, war einfach einen Tennisball in die linke Hand nehmen und 15 Sekunden fest drücken. Weil das macht was im Hirn,
ja,
löst was aus. Und ja, fand ich eine super Sache. Ist von Sportwissenschaftlern untersucht. Man darf es nur nicht in die rechte Hand nehmen. Es muss
ja,
offensichtlich links
aber
sein,
es gibt
weil
da
es
ganz
ein anderes viele Zentrum
so
anspricht.
Es gibt eine kleine Übung, weiß nicht, ob du die mit mir machen magst, die heißt Finger-Kung-Fu. Das hat auch was damit zu tun, dass du deine Hirnhälften so synchronisierst und dass du dich wirklich in dem Moment ablenkst. Ich zeig's dir mal ganz kurz. Und zwar, ich nehme den kleinen Finger von der rechten Hand und den Daumen von der linken.
Ja.
Und jetzt wechsle ich nämlich den Daumen von der rechten Hand und den kleinen Finger von der linken Hand.
Ich bin zu blöd dafür, glaube ich.
Ja, du bist nicht zu blöd davor. Lass dir Zeit. Also Daumen auf der einen Hand, kleinen Finger auf der anderen Hand. Und dann wechselst du.
Okay.
Und wechselst wieder zurück.
Okay.
Und das bedarf eben so viel Aufmerksamkeit, dass du in dem Moment, wenn du an was anderes denkst, zum Beispiel, was ich heute Abend koche, dass man das nicht mehr hinkriegt.
Könnte jetzt bis heute Abend weitermachen.
Das ist was ganz Einfaches und das, ich finde immer Sachen gut, die du dir gut merken kannst und die dir eben auch in dem Moment einfallen. Das ist so, da gab's doch irgendwas. Also es muss simpel sein, weil das Gemeine ist ja, wenn du wirklich Angst hast, dass dein Hirn, dass du dich an gar nichts mehr erinnerst. Du hast nur noch so einen Nebel im Kopf und tausend Sachen und du musst irgendwas finden, was dich wieder fokussieren lässt.
Mhm. Musik hören ja auch viele vor so einem Auftritt, ne? Einfach den Lieblingssong auf Kopfhörer.
Ja, ja, wenn der die passende Wirkung hat. Also ich habe das teilweise bei Schauspielerei, da habe ich auch mal bestimmte Songs, die ich höre, auch um in eine bestimmte Stimmung zu kommen. Allerdings können solche Songs sich auch abnutzen. Also dass Songs dich auf einmal nicht mehr beruhigen, weil du sie schon so oft gehört hast in Situationen, wo du aufgeregt warst, dass du den Song jetzt mit Aufgeregtsein verkoppelst. Also das ist auch, das musst du immer mal wieder wechseln auch.
Ja, oder eben einfach SWR1 hören, dann haben wir viele verschiedene Songs vom Auftritt. Was ist denn mit dem Tipp, einfach mal ein Glas Sekt vom Auftritt zu trinken, weil dann wird man lockerer?
Also ich persönlich habe da gar nichts gegen. Also haben wir auch in dem Buch geschrieben, weil mich haben ganz viele gefragt, ist das dann schlimm? Nein, es ist natürlich nicht schlimm und es hilft auch. Also ich meine, Alkohol ist eine Art Psychopharmaka, was die Wirkung hat, dass es dich entspannt und gleichzeitig belebt, wenn du müde bist. Das Blöde ist nur, dass Alkohol halt echt kein gutes Mittel ist, um es dauerhaft zu nehmen, weil dann musst du immer mehr nehmen. Oder stell dir vor, du hast, dein Auftritt war geplant für 20 Uhr und du bist aber vielleicht erst um 21 Uhr mit der Rede dran auf einmal und dann lässt dieser Alkoholrausch schon wieder ab und dann bräuchtest du noch ein neues Glas. Also es ist sehr, das Schwierige ist daran, wenn du ein Mittel nutzt, um dich dahin zu bringen, A, dass du kein Erfolgserlebnis hast, weil nachher hast du das Gefühl, naja, ich habe ja einen Sekt getrunken, deswegen war ich jetzt so gut. Und B, ist es halt immer doof, wenn du von das anderen abhängig bist, außer dir selber. Deswegen, ihr dürft alle das Glas Sekt trinken, wenn ihr sagt, das hilft euch. Allerdings seid ihr klarer und fokussierter und könnt auch besser auf unvorhergesehene Sachen reagieren, wenn ihr einen klaren Kopf habt.
Auf jeden Fall. Und man ist vielleicht auch einfach stolzer danach, wenn man, ja, wenn es geklappt hat, wenn man das Lampenfieber überwunden hat,
ja, genau.
Ohne Hilfsmittel.
Weil nämlich die Angst davor, die wird tatsächlich, wenn du ein schwieriges Erlebnis oder ein Hindernis gemeistert hast, bist du nachher, kriegst du ganz viele Belohnungsendorphine und die bekommst du dann nicht, weil das Hindernis hast du ja eliminiert, indem du dich betäubt hast. Mhm. Deswegen, es lohnt sich, durch Situationen durchzugehen, auch wenn sie unangenehm sind.
Lass uns mal drüber sprechen, wie du überhaupt zur Schauspielerei gekommen bist und dich so vielen Lampenfiebersituationen ausgesetzt hast. Du warst als Moderatorin von Pumuckl TV mit 18 Jahren die jüngste Moderatorin der ARD. Aber das wird mir ja nicht einfach so, oder? Also ich gehe mal davon aus, du hattest vorher schon irgendwelche Kameraerfahrungen.
Ja. Ich hatte mich mit 14 beworben bei einem Casting für den Disney Club, war damals aber sehr jung, bin auch unter die letzten 10 Bewerber gekommen, wurde letztendlich dann aber auch nicht genommen, weil ich beim Endcasting dann, ich war so verspannt, da hat das Lampenfieber ganze Arbeit geleistet, es ging gar nichts mehr, aber es wäre auch zu früh gewesen für mich, ich hätte dann die Schule abbrechen müssen und so, aber dadurch hatten die mich in ihrer Kartei als potenzielle Moderatorin, weil ich habe da einen guten Eindruck gemacht. Und die haben mich dann direkt angefragt von der ARD mit 18. Und das fiel mir leicht. Ich hatte total Spaß. Pumuckl TV war super, weil das war eine Mischung aus Moderation, aber natürlich gesetzten Texten, weil wir hatten da auch einen Außenreporter, der vorher schon aufgezeichnet wurde, mit dem ich mich dann immer unterhalten habe. Und wir mussten dann Fälle aufklären, dass ein Albtraum immer ein Kind besucht. Und da haben wir den Albtraum ins Studio eingeladen. Ich habe den gefragt, was das denn soll. Also es war eine sehr fantasievolle Sendung. Und das war also eine Mischung aus Schauspielerei und Moderation.
Wie alt warst du, als dir klar wurde, ich will irgendwann vor der Kamera stehen und am allerliebsten Schauspielerin werden?
Mir wurde das ganz klar, als ich 14 war, als ich von 2000 Leuten unter die letzten 10 gekommen bin, da dachte ich mir, wow.
Aber der Wunsch muss ja vorher schon da gewesen sein, sonst hättest du dich
aber
mit 14 nicht beworben,
ja,
oder?
Ja, aber das war eigentlich eher meine Schwester, die gesagt hat, Eva, das ist doch was für dich.
Okay.
Das macht doch bestimmt Spaß und bewirb dich doch einfach mal da. Ich habe gesagt, ja, da steht aber 15 bis 25, bin 14. Ist doch egal, gehst einfach mal hin, sonst ist einfach nur die Erfahrung. Und auf dem Rückweg, also bin ich dann, also Ralf Bauer hat nachher irgendwie, war einer der Moderatoren, ich bin mit dem zurückgeflogen und auf dem Rückweg habe ich ihn gelöchert, wie wird man Schauspieler? Und da hat er mir seine Sprecherzieherin empfohlen und seinen Schauspieltrainer in Hamburg und zu denen bin ich dann gegangen, ab dem Moment, wo ich 14 war.
Was haben deine Eltern zu deinen Ambitionen gesagt? Weil du kommst ja jetzt aus keinem künstlerischen Elternhaus, oder?
Ich glaube, meine Eltern waren ganz froh, dass ich eine sinnvolle Aufgabe gefunden habe und dass ich eben irgendwie ein Ziel hatte. Ich finde das nämlich besonders schwierig, so als Jugendlicher, wenn man kein Ziel hat, irgendwas, was einen motiviert. Und mich hat das halt sehr motiviert, der Gedanke, ich will Schauspielerin werden. Ich habe allerdings komplett falsch gedacht. Ich habe gedacht, wenn ich Schauspielerin bin, dann lieben mich alle. Pustekuchen, es werden dich immer genauso viele Leute wirklich ablehnen, wie dich lieben. Das ist halt der Beruf und du hast halt auch viele Leute, die neidisch sind. Aber meine Eltern haben gesagt, also mein Papa hat gesagt, naja, die Kleine ist ja hübsch, die wird mit 24 eh heiraten, dann hat sich das Problem erledigt. Aber der ist auch eine Generation gewesen, halt geboren 32. Und meine Mutter, die fand das von Anfang an gut, weil sie gesagt hat, ja, das sehe ich auch. Und ich habe auch immer gerne in der Schule schon gespielt und Gitarre irgendwie vor der Schulklasse vorgetragen. Also das war schon immer auch etwas, was mir Spaß gemacht hat.
Jetzt warst du ja aber auch eine unglaublich gute Schülerin. Du hast eine Schulklasse übersprungen, du hast ein Spitzenabitur gemacht, du hättest zum Beispiel auch problemlos Medizin studieren können. Gab es irgendeine Alternative, über die du mal nachgedacht hast?
Es gab für mich keine wirkliche Alternative, weil ich gedacht habe einfach, wenn du was wirklich willst und alles dafür tust, wird es schon irgendwann klappen. Ich hatte eigentlich vor, mit 18 dann auf eine Schauspielschule zu gehen, aber dann kam mir das Fernsehen zuvor und das war auch gut so, dass ich das damals gemacht habe, weil als Frau hast du schon deine beste Zeit, sage ich mal zwischen, also jung, egal wann, bis so 35. Es wird dann schwieriger mit den Rollen.
Aber du hast ja Privatschauspielunterricht genommen.
Ja, klar. Aber es ist so, dass ja, ich wollte das werden. Das Einzige, was mich sonst noch interessiert hätte, wäre Psychologie gewesen, weil mich einfach interessiert, warum Menschen handeln, wie sie handeln und was in ihnen vorgeht. Und als Schauspielerin habe ich nun die Ehre, sogar das selber nachempfinden zu können und dass ich eben nicht nur über Menschen nachdenke und sie analysiere, sondern auch die Rolle eben so wie eine echte Person gestalte und mir überlege, was die alles erlebt hat und warum sie so handelt, wie sie handelt.
Wenn du in so eine Rolle reinschlüpfst, verfolgt dich das noch nach Drehschluss oder gar nicht?
Am Anfang, früher, also als ich angefangen habe, hat mich das verfolgt, aber auch deswegen, weil ich da sehr stark so mit inneren Bildern gearbeitet habe. Also auch bei einer Situation, wo ich jetzt jemand gespielt habe, der ganz doll Liebeskummer hat, dass ich mich wirklich an meinen letzten Liebeskummer erinnert habe und dass einfach dann der Körper wieder in diesem Bild drin war. Heutzutage mache ich das ein bisschen also sanfter einfach. Ich gehe dann zwar da rein in die Situation, so dass ich das auch wirklich glaube und spüre, aber kann es nachher leichter abstellen. Ich denke, ich kann Rollen sehr gut ablegen, obwohl mein Freund immer zu mir sagt, wenn ich eine Rolle spiele, dass ich während der Zeit ein bisschen die Eigenschaften der Rolle annehme. Weil es bin ja immer ich, aber es sind dann verschiedene Teile von mir. Und er sagt dann schon, boah, also als ich zum Beispiel Mona gespielt habe in unserem Film Die wahre Schönheit, wo ich eine alkoholkranke, depressionskranke Frau gespielt habe, die sehr unangenehm und auch sehr ungerecht war und halt auch sehr frustriert, meint er, also jetzt bezogen auf die Persönlichkeit, er sagt, boah, Mona ist so anstrengend, jetzt hör mal auf so, weil die ist einfach ein bisschen, sag ich mal, ungenießbar gewesen.
Jetzt hast du es ja schon erwähnt, ihr beide, du und dein Partner, ihr habt eine Filmproduktionsfirma zusammen. Ja. Das heißt, du stehst nicht nur vor der Kamera, sondern du produzierst auch Filme. Was hat dich daran gereizt?
Ich fand das schon immer spannend, aber ich hatte mir alleine nicht getraut, diesen Schritt zu gehen. Und ich habe 2015 bei einem Independent-Film mitgespielt, den Alex, mein Freund, produziert hat. Und da habe ich dann später auch mitgeholfen, so beim Trailerschneiden und war ich irgendwie in der Produktionsfirma, habe so eine Art Praktikum gemacht, nenne ich mal. Eigentlich war ich verliebt und habe unter dem Vorwand, dass ich ein Praktikum machen wollte, die Nähe von meinem Freund gesucht, was der gar nicht kapiert hat. Der dachte, weil ich bin dann nach Baden-Baden gegangen, weil da war deren Firma, und habe mir dort eine möblierte Wohnung genommen, habe gesagt, ja, ich will einfach mal ein bisschen was lernen hinter der Kamera und so. Und ich suchte nur einen Vorwand, um bei ihm in der Nähe zu sein. Und er hat irgendwie gedacht, komisch, naja, wahrscheinlich hat die keine Freunde oder was weiß ich. Also er hat es überhaupt nicht verstanden, wie Männer halt manchmal so sind.
Wollte ich gerade sagen.
Aber
ja,
auf jeden Fall habe ich dadurch wirklich auch Blut geleckt und habe gesagt, das ist wirklich toll, weil ich bin gern kreativ. Ich habe schon immer gern auch geschrieben. Ich habe ein gutes Gespür für einfach für Sachen, wie die aussehen können.
Für
egal,
Themen, für Drehbücher.
Genau. Mhm. Und das, da habe ich das festgestellt. Und ich finde es einfach schöner. Ich finde eben den Beruf der Schauspielerin sehr passiv, weil du immer darauf angewiesen bist, dass andere Leute dich in etwas sehen und dich besetzen. Und ich fand das sehr schön, dass wir mit Phantomfilm eben auch schon Filme produziert haben, mit Filmen, für die man mich sonst nie gesehen hätte. Also für Rollen, wo andere mich nicht sehen, aber wo ich mich sehe.
Also das heißt, du weißt im Vorhinein, bei dem Film möchte ich gerne eine Rolle oder die Hauptrolle spielen, wenn
genau,
ihr das produziert.
Genau. Also es muss nicht die Hauptrolle sein, aber eine Rolle, die mich fasziniert, und auch ein Film sein, wo ich unter normalen Umständen nicht besetzt werde, weil es natürlich schon so ein bisschen Klischee-Denken gibt, und dann sagen die, Eva Habermann ist immer die nette, süße, liebe,
hübsche,
blonde, gut gelaunte Mädchen von nebenan, was man sich wünscht als Schwiegertochter oder so. Und das, die Leute haben da auch das Gefühl, nee, das können wir nicht machen, aber, oder das kann die gar nicht spielen, aber ich mag gern Challenges und Leuten zeigen, und es geht doch.
Ein Beispiel dafür wäre ja der Film, den du schon erwähnt hast, Die wahre Schönheit, in dem du eben eine alkohol- und tablettenabhängige Frau gespielt hast, wo du eben nicht als blonde Schönheit vor der Kamera stehst, sondern
ja,
du wolltest genauso aussehen, wie man sich eine solche Frau vorstellt,
ja,
die alkohol- und tablettenabhängig
da
ist.
Da war mein Vorbild Charlize Theron in Monster. Und
okay,
ich habe das so bewundert, so eine schöne Frau. Und bei Monsters, wo sie eben eine Frau spielt, eine Prostituierte, die sich an Männern rächt und sie alle umbringt, da hatte sie eben auch, sah sie wirklich fürchterlich aus. Und ich hatte wirklich den Wunsch, einmal wirklich fürchterlich aussehen zu dürfen.
Du hast für diese Rolle 15 Kilo zugenommen.
Ja, das war ganz einfach. Ich habe einfach mal alles gegessen,
worauf ich
Lust hatte. Das fiel mir so leicht. Das war wirklich, es war fast zu schön. Es fiel mir nachher unendlich schwer, das wieder abzunehmen.
Also davor hätte ich nämlich Angst.
Ich, ja,
hätte, wirklich
ich hatte keine Angst.
Ich nehme 15
ich
Kilo zu und kriege das nie wieder runter.
Ja, ja.
Wäre nicht eine einfache Alternative gewesen, irgendwie sich mit Schaumstoff auszustopfen?
Nein.
Oder?
Nein, es ist einfach was anderes im Gesicht. Und natürlich auch, wenn sie dann irgendwie im Bett sitzt und man ihre Oberarme sieht und solche Sachen. Das kannst du ja gar nicht machen. Independent-Film ist ja immer wenig Geld. Und diese Maske herzustellen und auch im Gesicht, das wäre viel zu teuer gewesen. Deswegen, wir hatten ja auch begrenzte Mittel.
Aus da Kostengründen
schon,
15
muss
Kilo?
Ich, aus Kostengründen habe ich dann 15 Kilo
zugenommen. Und Sahnetorte gegessen, okay.
Ja, das war jetzt ja auch nicht so schlimm. Und bei mir, ich denke immer sehr kurzfristig, was mein Freund mir auch teilweise vorwirft, weil ich denke immer, das ist jetzt gerade wichtig, und was danach kommt, schauen wir dann einfach. Aber wir sind da sehr unterschiedlich. Er mag immer gern so auf die lange Bank und Sicherheit, und ich bin immer eher so, das ist jetzt wichtig und danach schauen wir einfach mal.
Das finde ich total bewundernswert.
Meine Lebenseinstellung.
So,
ja, ich kann aber teilweise Leute damit auch wahnsinnig machen.
Jetzt war dir ja auch nicht nur diese Figur, sondern das Thema dieses Films auch extrem wichtig, weil du in deinem Leben eine Zeit hattest, wo dein eigener Umgang mit Alkohol auch problematisch war. Was war das für eine Zeit?
Ich war selber nie alkoholkrank. Ich habe nur generell gemerkt, je unglücklicher ich war, desto mehr Alkohol habe ich konsumiert, weil es eben einem vorübergehend hilft, sich besser zu fühlen. Aber als Vorbild für den Film haben tatsächlich eher meine Eltern gedient, weil mein Vater hat schon ein Alkoholproblem gehabt und meine Mutter ein Tablettenproblem, und ich war beides in einer Figur. Und es hat mir irgendwie auch gut getan, mich da rein zu versetzen, auch die Verzweiflung zu spüren. Und ich wollte auch zeigen, wie es ist. Also in dem Sinn hätte ich dann eher die Rolle der Tochter gehabt im echten Leben. Wenn Eltern suchtkrank sind, wie schwierig es ist, für einen jungen Menschen damit umzugehen. Mhm. Weil deine Eltern dir eben keine Lösung präsentieren, sondern eine Pseudolösung, die keine Lösung ist.
Das falsch Vorleben, und das wirkt sich ja auch aus, ne?
Ja. Also, und das wollte ich da wiedergeben in dem Film. Natürlich alles übertrieben und es war alles eben in einer Person dann. Aber ich wollte gern eine Familie darstellen, wo alle Probleme unter den Teppich gekehrt werden und lieber man still irgendwas schluckt und weitergeht. Aber das ist auch wirklich eine Generationssache. Ich glaube, früher auch so, meine Eltern waren beide so nach dem Krieg aufgewachsen. Da war das einfach so, reiß dich zusammen. So, Klappe halten, stell dich nicht so an.
Deine Mutter hat deshalb Tabletten genommen, weil sie unter Depressionen litt, ne?
Ja, unter Depressionen und auch unter einem relativ schlechten Nervensystem, also sehr empfindlichen Nervensystem. Und das habe ich auch auf eine gewisse Weise, also ein sehr erregbares Nervensystem, habe ich auch von ihr geerbt. Und deswegen könnte das auch ein Weg von mir gewesen sein, den ich aber nicht gewählt habe.
Hm, weil du eben als Kind auch miterlebt hast,
wie schlimm das ist, ja.
Heißt, also ich meine, ab welchem Alter ist dir das bewusst geworden, mit meiner Mama stimmt was nicht?
Bewusst geworden ist mir das erst, als ich erwachsen bin. Okay. Also es war,
weil es vorher selbstverständlich war.
Es war für mich sehr schwierig, weil meine Mutter hat wirklich sehr gelitten. Die hatte wirklich schwere Depressionen, hat mir eben auch schon, als ich 5 war, erzählt, dass sie nicht mehr leben will. Und das war wirklich schrecklich, weil ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich habe immer gesagt, Mama, das Leben ist doch schön. Aber da habe ich eben sehr früh auch schon gemerkt, also ich habe nicht kapiert, dass Depression eine Krankheit ist. Das habe ich viel später erst kapiert und also im Nachhinein gesehen, also ich verzeihe das, dass sie das gemacht hat, aber es war für mich als Kind ganz schlimm. Aber diese Krankheit Depression ist halt echt, das Schwierige ist, dass sie deine Gedanken verändert und dass du deine Gedanken nicht als Symptom der Depression siehst, sondern ernst nimmst. Du glaubst wirklich, es ist so, dabei ist es nicht so.
Das ja, ist die Welt ist dann düster.
Lässt,
ne?
Leider dein funktioniert, also dein Hirn funktioniert auf einmal ganz anders und du hast auf einmal wirklich nur schwarze Gedanken und hast das Gefühl, es gibt keinen Ausweg, obwohl alles okay ist. Du bist weder am Verhungern, noch herrscht Krieg, noch wird irgendwie am nächsten Tag irgendwie das Haus zusammenbrechen. Es ist eine Krankheit.
Aber du musstest natürlich dann auch schon, ich sag jetzt mal, eine Rolle übernehmen als Kind, ja, die eigentlich für ein Kind nicht gut ist, ne? Nicht gesund ist, sondern du warst dann diejenige, die sich um die Mutter kümmern musste. Du warst diejenige, die sie aufmuntern musste.
Ja, es war schwer und es ist aber, ich habe sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Das kann ich jetzt sehr viel besser als damals. Und ich habe damals einfach nicht genau verstanden, warum es so ist. Und es war schwer und es war nicht schön, also ich wünsche anderen Kindern eine schönere Kindheit als mir, aber ich weiß, dass meine Mutter halt nicht aus Bosheit gehandelt hat. Sie
natürlich
war einfach
nicht.
Nur wirklich verzweifelt.
Und krank.
Und damals ist man mit Depressionen noch anders umgegangen. Damals war das eher sowas von, die spinnt, die stellt sich an. Es war damals noch eine andere Zeit als heute, wo man schon wirklich offener darüber sprechen kann, was auch ganz wichtig ist.
Du selbst sprichst ja auch offen drüber, dass du selbst auch schon Depressionen hattest. Also du hast inzwischen, hat ja auch eine starke genetische Komponente.
Es hat eine ganz starke genetische Komponente, auch eine erlernte Komponente natürlich, wenn man das immer wieder miterlebt hat, dass Menschen auf schlimme Erlebnisse auch so reagieren, eben nicht nur mit Trauer, sondern mit einem, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, obwohl das nicht so ist. Das suggeriert dir nur dein Hirn. Also ich habe das immer mal wieder, aber in Ruhephasen, wenn mein Körper sich das auf eine gewisse Weise gerade leisten kann. Also oft eben, dass ich halt Vollgas gebe, wenn ich gerade ein Projekt mache und wenn es dann vorbei ist, dann falle ich in so ein Loch. Aber je öfter ich das schon hatte, desto besser kann ich damit umgehen. Und ich rede auch total gern drüber, nicht deswegen, weil ich jammern will, sondern weil ich weiß, dass so viele Leute davon betroffen sind. Und wenn ich nicht offen damit umgehe und ehrlich bin, dann können Leute auch nicht sich mit mir identifizieren oder was von mir lernen. Und ich möchte gerne, dass Leute was lernen.
Du hast dir auch Hilfe geholt, ne?
Ja.
Also du bist damals in eine Klinik gegangen.
Ja, ja. Und ich habe auch, also ich bin auch heute immer noch, dass ich irgendwie eine Psychologin habe. Ich finde das ganz wichtig. Ich nenne das Seelenpflege. Und ich finde Seelenpflege, warum sollen wir nur unseren Körper pflegen? Unser das Geist stimmt. und unsere Seele ist mindestens genauso wichtig.
Auf jeden Fall. Und ich denke mir, in so einer Klinik hilft es im Zweifel halt auch, dass man sieht, es gibt noch so viele andere ja. Menschen, die in derselben Situation sind. Man fühlt sich nicht so isoliert.
Ne? Ja, es gibt ja auch so Tageskliniken, das finde ich jetzt fast mittlerweile besser, weil da bist du dann nur tagsüber und bist dann abends zu Hause in deinem normalen Umfeld. Weil sonst, wenn du in so einer, also stationär in einer Klinik bist, dann bist du wie in so einer Glasglocke und wenn du dann rauskommst, hast du wieder Angst, in dein normales Leben zu kommen. Und deswegen, also ich finde zum Beispiel, also das Tageskliniken finde ich was sehr Gutes.
Mhm. Du hast ja vorhin gemeint, das ist ein großer Trost, wenn man irgendwann weiß, alles geht auch wieder vorbei.
Ja.
Ne? Das ist vielleicht heute, wenn du merkst, da kommt ein Anflug von Depression, kann ich mir vorstellen, auch so, dass man weiß, okay, das ist jetzt eine schwierige Phase, aber ich komme da irgendwann wieder raus.
Ja, es ist aber immer wieder fatal. Ich erwische mich immer wieder dabei, meine Gedanken sagen, es wird nie wieder aufhören. Und ich kann es mittlerweile aber gegensteuern und sagen, das stimmt nicht, meine Gedanken, was so komisch ist, du musst dich eigentlich so ein bisschen dann abspalten und aus einer Vogelperspektive drauf gucken. Ich weiß es zwar, aber es fühlt sich nicht so an. Und das ist das Verrückte bei einer Depression, dass das Gefühl, was du hast, es wird nie mehr aufhören. Mhm. Aber es hört immer wieder auf. Das sage ich mir jeden Tag, es hört wieder auf. Und wenn ich es nicht mehr habe, fühlt sich's an, als hätte ich es noch nie gehabt.
Hilft es in so einer depressiven Phase, wenn man sich vor Augen hält, was man alles Schönes im Leben hat? Oder hilft es gar nicht?
Nee, das hilft gar nicht, weil du hast ja nicht mehr die Möglichkeit, dich zu freuen, weil deine ganzen Hormone und alle Botenstoffe durcheinander sind. Das ist ja noch schlimmer. Du fühlst dich dann sogar noch richtig schuldig, dass du so viel Tolles hast, dass dir gut geht, dass du einen tollen Beruf hast und du bist undankbar. Das hilft auch nicht unbedingt. Aber es ist eine gute und auch richtige Frage, aber das hilft dir in dem Moment nicht. Es hilft dir wirklich nur, dass dich jemand unterstützt, der sagt, du, das hört wieder auf, ich bin für dich da. Also auch wenn man eine Freundin von jemandem ist oder eine Bekannte, dass man die Leute nicht alleine lässt und dass man sagt, ich mag dich, auch wenn du so bist. Es ist völlig okay, ich bin bei dir. Du darfst sein, wie du bist. Du musst dich jetzt nicht zusammenreißen. Und du kommst da wieder raus. Also man braucht Hoffnung und Motivation.
Und es gibt auch gute Medikamente, die einem unterstützen können.
Das muss das man kommt
an dieser
auch
Stelle
noch
vielleicht
hinzu,
auch mal sagen.
Ne? Auf jeden Fall. Aber es hat auch ganz viel mit Verhaltenstherapie zu tun, dass du dein Leben insgesamt, dass du guckst, also weil Stress triggert Depression, zu großer Stress, dass du in deinem Leben schon wirklich guckst, dass du auch Pausen einbaust, dass du vorbaust. Das ist also Vorsorge, dass du sagst, okay, ich muss nicht jetzt irgendwie 10 Tage am Stück arbeiten, das ist nicht gut, sag lieber einen Job ab und dann arbeitest du halt irgendwie 2x5 Tage und hast dazwischen eine Pause. Unser Beruf ist halt verführerisch in dem Sinn, oh, jetzt habe ich ganz viel zu tun, ich muss jetzt das alles machen, aber dass du sagst, nein, für mich ist es besser, wenn ich da eine Pause mache und mich nicht so unter Stress setze. Also insgesamt, dass du in dein Leben eine Routine von Entspannung einbaust, wie Yoga oder dass du regelmäßig zum Sport gehst oder dass du regelmäßig zur Psychologin gehst und Sachen besprichst, die dich belasten. Also dass du insgesamt das Stresslevel in deinem Leben etwas senkst.
Gilt nicht nur bei Depressionen, sondern für ganz viele andere Sachen auch. Ne?
Das stimmt, nur bei Depressionen ist es halt dann noch krasser, die Quittung, die du bekommst, weil die Quittung ist sehr unschön.
Lass uns am Ende der Sendung nochmal in die Zukunft blicken. Was für Projekte stehen für dich an?
Ich bin in ziemlich genau 2 Monaten, nämlich am 26. März, in dem Film Horst Schlemmer sucht das Glück zu sehen, an der Seite
Wie
von Harpe
schön.
Kerkeling. Das ist mir so ein inneres Fest gewesen, als ich die Anfrage bekommen hatte und das Casting gemacht hat. Harpe hat auch selber die Rollen besetzt mit dem Regisseur zusammen, also der hatte das letzte Wort. Und ich habe mich natürlich total geehrt gefühlt und gefreut, dass er mich dafür haben wollte. Dementsprechend aufgeregt war ich auch am ersten Tag. Harpe hat eine ganz tolle Art, der ist so entspannt und also wirklich einfühlsam, der ist ein ganz toller Mensch.
Ich hatte den auch schon als Gesprächspartner in der Sendung. Das ist wirklich,
der ist wirklich
ein unglaublich herzlicher und gewinnender Mensch.
Ja, der ist wirklich toll und ich glaube, dass der Film auch jetzt genau das Richtige ist für die Zeit, weil er schildert eben das Horst Schlemmer, wo er sagt, alle sind frustriert, alle sind schlecht drauf, so ich so jetzt mal hier, wo ist das Glück? Und er macht sich dann auf die Suche und befragt Deutsche überall, also jetzt sei es auf dem Krabbenkutter oder im Swingerclub oder auf einer Party der Reichen und Schönen, was das Glück ist. Das versucht er rauszufinden, deswegen glaube ich, ist auch genau der richtige Zeit für die jetzige Zeit und kommt eben am 26. März 26 in die Kinos.
Und was für eine Rolle spielst du da?
Ich spiele eine der Reichen und Schönen.
Natürlich.
Er fährt also nach Sylt auf eine Party und trifft da so etwas wie Carmen Geiss. Also ich bin da, also nicht Carmen Geiss, aber sowas wie. Und er muss natürlich dann feststellen, dass die Reichen und Schönen auch nicht so glücklich sind.
Nicht
wenn es hart auf hart kommt. Aber das hat unglaublichen Spaß gemacht, mit ihm zu drehen. Ansonsten ist das Jahr noch relativ am Anfang. Mal sehen, was noch alles so passiert. Es ist meistens so, dass ich erst so im Laufe Februar, März dann wirklich weiß, was passiert. Aber erstmal dürft ihr mir ja noch die Daumen drücken für das Casting, ja, was ich gemacht habe.
Von dem geheimamerikanischen Film?
Genau.
Was du noch nicht verraten darfst.
Amerikanischen Film.
Genau. Okay, also solltest du reinkommen, ruf an.
Ja, ruf ich an.
Dann geben wir es bekannt. Genau.
Sag ich, hallo Katja!
Das hat geklappt. Ja. Was ist für dich Glück?
Was ist für mich Glück? Glück ist für mich die Abwesenheit von Unglück, die Abwesenheit von schlechter Gefühl. Glück ist für mich eine Zufriedenheit, die aber auch entstehen kann, einfach nur weil die Sonne scheint. Ich glaube, ich bin Mensch, ich weiß Glück sehr viel mehr zu schätzen als manch andere, weil ich eben weiß, wie schlimm es sein kann und wie wenig, und das, während der Depression empfindest du gar kein Glück. Und deswegen, Glück ist für mich, wenn du dich auch über ganz kleine Dinge freuen kannst. Und sei es der Mensch, der dir den Regenschirm über den Kopf hält, gerade an der Bushaltestelle, wo du neben dem stehst, weil der Bus gleich kommt und er nicht möchte, dass du nass wirst. Oder die Sonne scheint. Oder du siehst die ersten Blumen blühen. Oder meine beiden Hunde. Meine beiden Hunde sind mein Glück. Die machen einen jeden Tag glücklich. Das sind zwei Havaneser. Nachi und Maya.
Ganz jung, glaube ich.
Ja,
ne?
Die sind 8 Monate alt und sind, die haben wir jetzt seit 6 Monaten. Und die machen schon sehr glücklich. Aber warum?
Die machen auch viel Arbeit, ne?
Am
Anfang muss man nachts dann immer raus.
Ja,
ne?
Ja, aber das geht jetzt mittlerweile und sie machen einfach, sie sind hundertprozentig im Moment und freuen sich über alles, über Futter, über Spazierengehen, über neue Leute. Sie freuen sich einfach und alleine mit ihnen das teilen zu dürfen, macht mich sehr glücklich.
Und die sittet jetzt dein Partner, wenn du hier im Studio sitzt, nehme ich mal an.
Ja, genau. Die sind heute bei ihm. Sie sind gerade in der Pubertät, also sie sind teilweise mit sich nicht ganz so glücklich, aber uns lieben sie über alles.
Eva, ich danke dir fürs Kommen. Ich habe jetzt ein kleines Dankeschön dafür, dass du Zeit für Leute hast. Ich greife hier mal in die Tasche.
Oh.
Das passt jetzt sehr gut, weil du ja gesagt hast, die Hunde sind in der Pubertät.
Ja.
Und da sind die auch nicht immer einfach zu handeln.
Ja.
Deshalb dachte ich, vielleicht hast du Spaß an diesem Buch. Mit Hundepsychologie zum entspannten Spaziergang heißt es. Der 12-Punkte-Plan für Impulskontrolle, Leinführigkeit und Einklang.
Das können die echt bringen. Aber eigentlich müssten die das lesen, die Hunde. Ich werde das denen dann vorlesen. Ich weiß zwar immer nicht, was sie verstehen, aber ich müsste wirklich sagen, Dankeschön, das freut mich sehr, das ist super. Ein gelassener Hund. Na, ob das so klappt, aber ich habe dann 2 gelassene Hunde.
Also ich drück dir die Daumen. Ich fand die Tipps ganz gut, ich habe mal reingeguckt.
Ja.
Viel Freude damit,
ja,
und viel Erfolg bei deiner Hundeerziehung, bei deinen künftigen Projekten.
Ja, danke.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.